Die heutige Predigt ist ja eine Themenpredigt. Ich habe sie überschrieben mit verloren und in Klammern wieder und dann gefunden vor Gott und den Menschen. Also verloren und wiedergefunden vor Gott und den Menschen. Dazu werde ich im Wesentlichen die Bibelstellen aus Lukas Evangelium Kapitel 15 und 18 verwenden. Ich werde auch was daraus vorlesen. Ich möchte zunächst einmal anfangen mit Lukas Kapitel 15, Vers 1 und 2. Darum geht es mir eigentlich. Also das, was danach kommt, natürlich auch, aber das ist so das, was so für mich das, warum ich überhaupt auf diese Predigt, warum ich auf diese Predigt halten möchte. Es pflegten ihm, also Jesus, aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ein Skandal. Und das lesen wir nicht nur dieses eine Mal, in dieser einen Stelle, sondern Jesus ist ein Wiederholungstäter in der Sache. Matthäus 9. Und es begab sich, als er in dem Hause zu Tische saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Matthäus 11, da zitiert er sie selber, sagt, der Menschensohn ist gekommen, der isst und trinkt, da sagen sie, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, der Zöllner und Sünder Freund. Matthäus 21, da hat er gerade gefragt nach den beiden Söhnen, die in den Weinberg gegangen sind, der eine sagte, ich will nicht und ging, und der andere sagte, ich will, ich gehe, aber ging doch nicht. Und da fragt er, wer ist denn nun der gehorsam war? Da sagen sie, der Erste. Und dann sagt er zu ihnen, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Er spricht zu den Pharisäern. Dann berichtet er von Johannes. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Wege der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es sahet, reut er es euch nicht einmal nachträglich, dass ihr ihm geglaubt hättet. Matthäus 21 ist das auch. Markus 2, und es begab sich, dass als er in dessen Hause zu Tische saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tische setzten. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Oder Lukas 3, es kam auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Das war jetzt Johannes, aber Johannes war ja der Vorbereiter. Dann Lukas 5, dann ging er aus und sah einen Zöllner namens Levi im Zollhaus sitzen. Und sprach zu ihm, folge mir nach. Das hat er zu einem Pharisäer nicht gesagt. Oder dann diese Szenen mit den Frauen. Wenn er irgendwo zu Gast war, dann kam eine Sünderin. Das können wir Lukas 7 lesen. Und sie zerbricht eine alabasterne Flasche und salbt seine Füße und beweint sie und trocknet und küsst seine Füße und trocknet sie mit ihren Haaren. Und die Pharisäer sagen, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt und dass sie eine Sünderin ist. Und dergleichen noch ein paar mehr. Und wir könnten noch mehr Beispiele finden, wo die fromme Elite Anstoß daran nahm, dass der Herr Jesus sich so gar nicht verhalten wollte, wie man es von ihm erwartete. Nämlich, dass er sich fernhalten müssen als heiliger Mann von den Sündern. Das Gegenteil war der Fall. Er ging mitten unter sie und er stieß sie nicht weg. Anders als diese gesetzeskundigen Pedanten wusste Jesus, worum es in dem Gesetz ging. Natürlich wusste er es, es kam ja von ihm, denn wir wissen, ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wir wissen, er ist das Wort. Und wir wissen, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen, die eigentlich dazu bestimmt waren, die nahmen ihn nicht auf. Die sich auf Abraham beriefen und Hüter des Gesetzes sein wollten, sie nahmen ihn eben nicht auf. Sie waren mit ihrer eigenen Gerechtigkeit, ihrer Selbstgerechtigkeit zufrieden. Und ich bezweifle nicht, dass viele es wirklich ernst meinten mit ihrem Lebenswandel. Für andere auch vielleicht auch nicht, aber viele schon. Und sie sahen Jesus eben vielleicht als Sektierer oder Scharlatan. Aber wir wissen auch, wie es aussieht. Sie wollten nicht. Jesus wies sich aus mit seinen Worten und seinen Taten. Und ihr beklagt sie ja, ihr habt nicht gewollt. Es war eine Entscheidung, sie wollten nicht. Ihre eigene Gerechtigkeit war ihnen wichtiger als die Gerechtigkeit Gottes. Sie wollten eben die Herren sein und keine Knechte. Darum nahmen sie Anstoß an seinen Umgang mit den Sündern. Das passte nicht in ihr Bild vom heiligen Leben. Sie verachteten die Sünder und unternahmen nichts, um diese zur Wahrheit zu führen. Ein gutes Beispiel finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Das möchte ich einmal vorlesen. Ihr werdet diese beiden Haupttexte unter Garantie kennen. Aber ich möchte sie trotzdem lesen. Man kann sie nicht oft genug hören. Im Übrigen, das ist eine Übersetzung, das ist der byzantinische Text, und der nimmt ein anderes Wort für Buße. Das werde ich dann gleich nochmal erklären. Das ist sehr interessant. Also Lukas Kapitel 18, ab Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in das Heiligtum, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst. Also, o Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand von Weitem und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, jener aber nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das taucht das Wort da gar nicht auf. Dieses Wort, also da ging es um Buße. Der byzantinische neue deutsche Text benutzt nicht das Wort Buße, sondern umgeisten. Das ist ein Wortkonstrukt, um zu verdeutlichen, dass es um mehr geht, als nur, dass es einem leid tut. Sondern dass es einem was leid tut, sondern dass man umdenkt und sich verändert. Also es beschreibt einen Prozess, nicht nur eine einmalige Begebenheit. Aber gut, das ist also der Punkt, die bekannte Geschichte vom Pharisäer und dem Zöllner. Und genau das ist es. Die Sünder, sie verachten die Sünde und unternehmen nichts, um sie zur Wahrheit zu führen. Sondern sie haben die eine Funktion, die Sünder eben doch haben, sie erhöhen nur den Kontrast zu sich selbst. Durch sie kann man vielmehr die eigene Heiligkeit hervorheben. Doch das brachte ihnen nichts. Das Herabsehen auf die anderen ihres Volkes und auf die anderen war Hochmut, Gleichgültigkeit, Habsucht, schlicht eine Sünde. Und Jesus hielt ihnen diese Haltung vor gegenüber den Sündern dieser Welt und vor allen anderen Sündern und vor allem den Sündern ihres Volkes. Noch da möchte ich noch einmal den anderen Text lesen, Lukas 15. Da geht es um das Verlorene. Und zwar geht es natürlich um den verlorenen Sohn. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte er ihnen die Lebenshabe. Und nach nicht vielen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste in ein fernes Land und verschleuderte dort sein Vermögen, indem er heillos lebte. Nachdem er aber alles verschwendet hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen der Bürger dieses Landes, und der schickte ihn auf seine Äcker zum Schweinehüten. Und er begehrte, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die Schweine fraßen, doch keiner gab ihm davon. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber gehe zugrunde vor Hunger. Ich will aufstehen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt wider den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er stand auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und war von Barmherzigkeit gerührt. Er lief los, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt wider den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, bringe das beste Prachtgewand heraus und zieht es ihm an. Gebe einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße, bringe das gemästete Kalb und schlachtet es. Und lasset uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder aufgelebt. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Felde gewesen, und wie er kam und sich im Hause nahte, hörte er Musik und Reigen. Da rief er einen der Diener herzu und erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Also ging sein Vater heraus und bat ihn hinein. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir wie ein Knecht, und niemals habe ich dein Gebot übertreten. Doch mir hast du niemals nur ein Böcklein gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Aber dieser dein Sohn ist gekommen, der deine Lebenshabe mit Dirnen verschlungen hat, da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir, und all das meine ist dein. Es galt aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder aufgelebt. Er war verloren und ist gefunden worden. Nun, diese Bibelstelle ist mehr als bekannt, denke ich. Dürfte keinen überraschen, wie es ausgegangen ist. Aber sie hat einiges in sich. Dieser Sohn, der zweite Sohn, der kommt auf die Idee, dass er weg will von seinem Vater. Und er verlangt, dass das Erbe, das ihm zusteht, ihm jetzt schon ausgezahlt wird. Manche Ausleger sagen, er wünschte damit, oder er drückte damit aus, dass er wünschte, dass der Vater tot wäre. Andere sagen wiederum, das war damals durchaus üblich, dass sein Sohn schon vorher ausgezahlt werden konnte. Darüber wollen wir uns nicht streiten. Fakt ist, er wollte weg. Er wollte aus dem Haus, offensichtlich gutem Hause, wollte er weg. Denn es gab ja was zu vererben. Und er wollte sein eigener Herr sein. Er bekam dann, was ihm zustand, weiß ich, an Land, an Korn, an Tieren. Er machte alles zu Geld, packte alles in einen Sack und verschwand. Und zwar nach kurzer Zeit. Und dann lebte er sein eigenes Leben in noch größerem Luxus. Denn er verprasste alles, was er hatte. Er missbrauchte sozusagen das väterliche Erbe für einen kurzen Lustgewinn. Und dann scheiterte er gnadenlos. Denn niemand dankte ihm das Verprassen des Geldes, sondern er stand am Ende ohne da. Die Freude, die er ohne Zweifel bis dahin hatte, verließ ihn offensichtlich, denn er hatte niemanden, der ihm geholfen hätte. Er war pleite und zutiefst gedemütigt. Und dass er zutiefst gedemütigt wurde, folgte auch eine tiefe Demut. Er erkannte seine Situation. Er saß bei den Schweinen, er war ganz unten angekommen, und er kam endlich zur Besinnung und erkannte, was er getan hatte. Und er dachte an das Haus seines Vaters. So wie alle, die sich nach Gott sehen, sich auch nach seinem Haus sehen. Sie Buße tun wollen. Sie sehnen sich nach dem Hause Gottes. Und er hatte immer noch Vertrauen in seinen Vater. Er wusste, dass er freundlich war. Selbst wenn er seine Sohnschaft verwirkt haben sollte, so kannte er ihn doch in gewisser Weise. Und er vertraute darauf, dass der Vater ihn trotzdem freundlich behandeln würde. Auch wenn er ihn nur als Knecht vielleicht einstellen würde. Und auch wenn jetzt der Sünder zu Gott kommt, hat er zumindest eine Art Grundvertrauen, dass Gott ihm doch vielleicht gnädig sein möge, trotz all seiner Verfehlungen. Und als er dann ankam, fand er den Vater gütiger als erwartet. Denn er war ja fest überzeugt, ich kann nicht mehr sein Sohn sein, ich habe es vergeigt. Aber vielleicht nimmt er mich als Knecht, dass ich nicht verhungern muss. Und wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, wie ihr euch bekehrt habt, oder wie ihr vielleicht Menschen erlebt habt, die sich bekehrt haben, oder die von großen Sünden umgekehrt sind, nachdem sie sich bereits bekehrt hatten, wie wir oder sie dann empfunden haben, dass Gott doch viel gütiger war, als man gedacht hätte. Noch gütiger. Man kennt Gott immer noch nicht. Man weiß nicht, wie weit seine Güte geht. Weil jetzt es kann Gott nicht mehr vergeben. Und doch, er tut es. Wenn wir ehrlich sind, natürlich. Gott ist immer noch barmherziger, als wir zu hoffen wagen. Und der erste Sohn, um den soll es mal ein bisschen mehr heute noch gehen, der war alles andere als glücklich über diese Entwicklung. Wie wollen wir ihn beschreiben? Er war schon selbstgerecht. Er war sich keiner Schuld bewusst. Er dachte, niemand kann mir etwas vorwerfen, ich habe alles richtig gemacht. Gleichzeitig hatte er Hochmut und Verachtung gegenüber seinem Bruder, dem Sünder. Er erwartete von seinem Vater, dass er straft und zurechtweist. Und dass man erstmal was bringen muss, eine Leistung, ein Verdienst. Fertige Werke der Buße, bevor man wieder die Tür öffnet. Und gegen seinen Bruder fühlte er sich übergangen, er sah sich zu kurz gekommen, benachteiligt, gekränkt, voller Neid und Missgunst. Er konnte nicht mal mehr sagen, mein Bruder, sondern dieser, dein Sohn. Wohl gewählt waren diese Worte. Du hast das gemästete Kalb für ihn geschlachtet. Da steht ja nicht ein, sondern das. Es gab offensichtlich nur das eine, das man gemästet hat für eine besondere Gelegenheit. Und das war diese eben. Verschwendet in seinen Augen. Und von seinem Vater hätte er erwartet, dass er diesem Tagedieb, diesem Nichtsnutz, dass er diesen wenigstens bestraft hätte. Dass er ihn richtig fettig gemacht hätte. Dass er ihm vielleicht erstmal Beweise hätte sehen wollen, dass er es wirklich ernst meint. Aber nein. Übrigens sage ich nicht, dass man nicht sich vielleicht in der Gemeinde erst bewähren muss, wenn man aus sehr, sehr schwierigen Umständen kommt oder generell und wenn man zur Gemeinde kommt oder auch wenn man wieder zurückkehrt in die Gemeinde. Aber wir reden hier von einem besonderen Vater- und Sohn-Verhältnis. Der Vater kannte seinen Sohn, er konnte ihn einschätzen, so wie Gott auch die Seinen einschätzen kann. Der Vater erfüllte also die Erwartungen des ersten Sohnes gar nicht. Eine große Enttäuschung. Und die Art und Weise, wie er redete, erinnerte mich so ein bisschen an Jona. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Jona wird ja im Alten Testament nach Ninive geschickt und soll Ninive die Zerstörung wegen ihrer großen Schuld ankündigen. Erst will er ja nicht und verschwindet, muss dann aber doch hin und geht dann hin und verkündigt dann auch, Gott wird diese Stadt zerstören. Und anders als erwartet, sagt der König von Ninive, wir werden jetzt Buße tun. Wir hören sofort auf mit dem, was mit unserem sündigen Leben, wir werden Buße tun. Denn, so sagte er, wer weiß, Gott könnte eines anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und abstehen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und ja, da sah Gott nun ihre Taten und sie wandten sich ab von ihren bösen Wegen und da reute ihn das Übel, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Und dann lesen wir weiter, das aber missfiel Jona gar sehr. Und er war zornig. Und Jona flehte zum Herrn und sprach, ach Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Lande war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und lässt dich des Übels gereuen. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Jona missgönnte den Nineviten, dass sie nicht bestraft wurden für die Sünden, die sie getan hatten, weil sie umgekehrt waren. Und gleichermaßen missgönnte der erste Bruder dem zweiten, dass er nicht bestraft wurde für seine Sünde. Stattdessen wurde ihm ein Fest, ein Ehrenfest veranstaltet. Er selbst, auf ihn war immer Verlass gewesen, er war total, hat immer für den Vater gearbeitet. Er sagt, ich habe für dich wie ein Knecht gearbeitet. Und nun wird er diesem untreuen Sohn gleichgestellt. Offensichtlich hatte er ein falsches Bild von seinem Vater. Die Beziehung war nicht jetzt erst gestört, wenn er sich als Knecht begriff. Er war voller Zorn, nicht nur auf seinen Bruder, sondern auch auf seinen Vater. Der Vater hörte sich die Klagen an, die Vorwürfe des älteren Sohnes, und versucht ihm zu erklären, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist doch auch dein. Er hatte das Erbe doch schon geteilt. Der Vater liebte beide Söhne. Der Ältere fühlte sich aber ungeliebt von ihm. Er hatte den Vater offenbar gar nicht kennengelernt, denn er sagte, du bist alle Tage bei mir. Und dennoch hatte er diese Gelegenheit, nicht genutzt. Was für ein Versäumnis. Aber daher rührte dieses Misstrauen. Die Aufnahme des jüngsten Sohnes veranlasste ja den Vater nun nicht, den Älteren zu enterben. Er nahm ihm ja nichts weg. Er hatte keinen Nachteil davon. Und so ist es auch so, wenn Gott einen notorischen Sünder, einen, den wir schon kennen, ja, der hat schon oft gesagt, ne? Wenn Gott ihn diesen annimmt, dann ist das kein Verlust für uns. Wir müssen auch nicht befürchten, zurückgesetzt zu werden. Und vermutlich, wenn er nicht die gleichen Fortschritte macht wie du vielleicht, wird er auch nicht den gleichen Stand haben. Denn wir wissen, dass es Unterschiede geben wird. Jesus spricht mit den Pharisäern hier und den Schriftgelehrten und hält ihnen den Spiegel vor. Und ich habe einen kurzen Textabschnitt gefunden im Internet, den finde ich einfach großartig, den möchte ich dazu vorlesen. Da heißt es, dass er mit diesen Wertlosen, also Jesus, diesen Wertlosen, gemiedenen, verachteten Gemeinschaft pflegt, dass er die Güte Gottes verkündigt, ohne Schranken und Grenzen, dass er allen voll Erbarmen begegnet, ohne Wenn und Aber, dass er seine verzeihende Liebe nicht von Voraussetzung abhängig macht und die Vergebung des Vaters an keine Bedingungen knüpft. Das eben ist der Skandal in den Augen derer, die keinen Sabbat auslassen, die Tag ein, Tag aus viele Gebete aufsagen, große Opfer auf sich bringen, haargenau die Paragraphen des Gesetzes achten, große Spenden machen und fasten. Was erstaunenswert ist, ihnen, den Richtigen also, die sich für rechtschaffen und fromm halten, die aber doch so hart, so verbissen, so verbittert und unbarmherzig sein können, erzählt Jesus dieses Gleichnis als Verteidigung gegen ihre Angriffe und als Rechtfertigung für seine Zuwendung zu den Sündern. Jesus beschämt sie. Er will ihnen zeigen, dass ihre eingebildete Überlegenheit an Moral wegen guter Lebensführung oder an Wissen an sich keinen Wert hat. Denn sie hassen ihre Brüder und das entwertet alles. Sie haben die Liebe nicht. Sie lieben nicht ihren Nächsten wie sich selbst. Und dazu brauchten sie nicht mal Paulus im 1. Korinther 13. Bereits Mose hatte doch aufgeschrieben, dass sie die Nächsten lieben sollen wie sich selbst. Doch sie sehen stattdessen herab auf die, die schwächer sind als sie. Sie sind Lehrer und Richter des Landes, helfen aber nicht denen, die ihnen anvertraut sind. Sie weisen nicht in Liebe zurecht, um sie zu gewinnen, sondern in Überlegenheit, um zu herrschen. Ich nehme an, dass die Pharisäer diese Anspielung sehr genau verstanden haben, so wie sie die meisten Anspielungen verstanden. Nicht umsonst sahen sie ja danach, Jesus zu töten. Gleichzeitig ist die Geschichte vom verlorenen Sohn natürlich eine ganz bekannte Geschichte, in der ein Sünder zu Gott findet. Und jeder, der die Gnade hatte, und ich meine Gnade, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen, der kennt diese Geschichte schon aus der Kinderbibel oder der Kinderstunde. Und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, voller Dramatik. Wir haben sie ja gerade gehört. Jemand, der falsche Wege geht, kommt zu Fall, bereut und erlangt Vergebung. Wunderbar. Dem Herrn sei die Ehre und so wünschen wir es für unser Umfeld. Wir reden ja oft davon. Für unsere Kollegen, unsere Nachbarn, unsere Familienangehörigen, die nicht gläubig sind. Auch unsere Freunde, Leute vom Sport, wenn wir da hingehen. Oder Menschen, die wir vielleicht im Zug oder im Bus gesehen und begegnet haben, mit ihnen gesprochen haben. Der Herr möge gnädig sein und sie zu sich ziehen, sie liebevoll ansehen und ihnen ihre Schuld vergeben. Dann sollen sie sich bekehren und Teil der Gemeinde sein. Und das ist gut. Wie ist es aber, wenn wir eine andere Ausgangslage annehmen? Der zweite Sohn, der war ja schon beim Vater, so wie der erste Sohn. Der Vater war nicht fremd für ihn. Beide kannten den Vater mehr oder weniger. Der eine kannte ihn zwar als strengen Herrn, der Leistung forderte und dem man gehorsam sein musste. Und der zweite kannte ihn als jemand, der die Freiheit vielleicht wegnehmen will und unter dem man nicht leben kann und vor dem man fliehen muss. Und so ging der zweite Sohn mit sich und nahm sich, was er kriegen konnte. Und jetzt kommt einer in die Gemeinde, bekehrt, vielleicht immer ein Gemeindekind gewesen. Und ausgestattet mit guten Gaben, erzogen im Glauben. Und warum auch immer kommt er zu dem Entschluss oder zu der Überzeugung, Gott der Vater oder Gott der Sohn oder Gott der Heilige Geist, Gott will mich einschränken, er will mein Leben bestimmen, er gönnt mir nichts Gutes. Das kann auch natürlich Einfluss von außen sein. unter seiner Knute kann ich nicht glücklich werden, ich gehe. Und dann geht er auch. Vielleicht über einen langen Prozess, vielleicht abrupt. Beides haben wir schon erlebt. Die guten Eigenschaften nimmt er mit. Die Pünktlichkeit, die ihm anerzogen wurde, die Arbeitsamkeit, die gute Einstellung gegenüber dem Chef, vielleicht auch die gute Ausbildung, weil die Eltern da hinterher waren, das gute Benehmen, vielleicht auch wirklich Werte in Geld, Dinge, die man vielleicht vermissen lässt, weil man heute Angestellte, Kollegen hat. Manchmal staune ich, was mit dem Benehmen mancher Menschen ist. Also alles, was jetzt, wo man jetzt als Arbeitgeber sagt, Mensch, den möchte ich gerne einstellen. Den haben sie gut hingekriegt. Und er geht und lebt sein Leben. Hat seine eigene Wohnung, hat seine eigene Freundin und heiratet vielleicht. Trinkt er, spielt er, vergeudet er sein Leben. Aber er kommt nicht zurück. Und wenn er gefragt wird, wenn man vielleicht noch Kontakt hat, sagt er, nein, bleibt immer bei eurem Glauben. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Mir geht es hier gut. Ich habe Freunde, die machen mir keine Vorschriften. Ich kann leben, wie es mir gefällt und mir fehlt nichts. Und wie finden wir das? Wie finden das die Christen, die Frommen? Machen wir dann vielleicht dem älteren Bruder alle Ehre? Das ist doch ein Skandal. Was haben die Eltern denn falsch gemacht? Waren sie nicht streng genug? Waren sie nicht liebevoll und streng genug? Waren sie nicht ernsthaft und streng genug? Die Eltern schämen sich womöglich. Die Eltern tragen Trauer. Nein, so einer tritt den Glauben mit Füßen und verachtet den Herrn Jesus. Der wird seine gerechte Strafe, hoppla, noch bekommen. Kann es sein, dass manchmal so gedacht wird? Und dann kommt dieser umkehrende Moment, dieses Umgeisten, von dem ich gerade sprach, der Beginn davon, der Absturz, die Überdosis Drogen, Selbstmord eines Freundes, das Ende der Beziehung, Verlust des Jobs, Pleite oder am Ende doch nur das nagende Gefühl, am Ende doch etwas verloren zu haben. Was hat euch zu Gott getrieben? Ihr wisst es selbst. Ihr wart alle mal ungläubig. Das klingt auch nur, ihr wart alle mal ungläubig. Und irgendwas hat euch doch zu Gott getrieben. Waren es Umstände? Waren es innere Überlegungen? Ich weiß es nicht. Nicht wirklich. War ja nicht dabei. Ich kann auch nicht euer Herz sehen. Aber irgendwie seid ihr zu Gott gekommen. Irgendwann gab es eine Situation, die euch dazu gebracht hat. Oder eine Serie von Situationen. Jedenfalls, keiner kann ihm helfen. Und der Junge, der vielleicht auch kein Junge mehr ist, ist am Ende. Vielleicht ist es ein erwachsener Mann, Mitte 30, Mitte 40. Und man sieht ihn von außen nicht unbedingt an, was in ihm tobt. Und dann kommt vielleicht ein Sehnen in ihn hinein, denn Gott sieht ihn. Gott hat ihn nicht vergessen. Und auf einmal sitzt er wieder in unseren Reihen und will in die Gemeinde kommen. Wie sehen wir ihn dann an? Sehen wir ihn genauso an wie jemanden, der Gott noch gar nicht kannte? Also freuen wir uns, wir sollen ja das nicht vergessen und ignorieren, aber freuen wir uns, dass er zurück in die Gemeinde kommt. Ich hoffe, dass ich es immer tue. Und natürlich müssen da Gespräche geführt werden. Seelsorge ist nötig, Wiedergutmachung, Zeichen der Buße, Begleitung in dieses, zurück in dieses Leben. Oder wie ist es mit Christen, die nicht aus der Gemeinde weggelaufen sind, die zur Gemeinde gehen, sich engagieren und doch in Sünde gefallen sind? Hat Gott sie verstoßen? Ich rede jetzt nicht von denen, die kein Problem mit ihrer Sünde haben und die Sünde auch nicht lassen wollen und darin leben und sie rechtfertigen und so tun, als gäbe es das Gericht Gottes über ihr Leben nicht. Jene, die alles rechtfertigen wollen, was sie tun. Oh, ich habe solche erlebt. Nicht nur das, ich war auch mal einer von diesen. Aber so jemand meine ich nicht. Ich meine jemanden, der in Sünde gefallen ist, sei es aus Schwäche, aus Leichtsinn, aus Dummheit, aber einer, der umkehren will oder bereits umgekehrt ist. Natürlich macht es nicht ungeschehen, was er getan hat. Aber wie sehen wir ihn und wie sieht Gott ihn? Haben wir das Gefühl, dass wir uns von ihm abwenden dürfen, weil wir über ihm stehen? Weil wir etwas Besseres sind, so wie die Pharisäer oder die Zöllner? Wenn er doch kommt und seine Schuld bekennt und uns fragt, wie kann ich da wieder rauskommen? Freuen wir uns auch über einen solchen reuigen Sünder? Dazu möchte ich noch aus dem zweiten Buch Samuel lesen, aus dem Kapitel 12, ab Vers 7. Das ist die Begebenheit mit, also das Nachspiel, genauer gesagt, von David und Bathseba. Na, David hatte ja Bathseba genommen und als sie unbequemerweise schwanger geworden war, hat er den, und er es nicht anders vertuschen konnte, hat er nur auch den Mord ihres Mannes veranlasst. Und dann kommt Nathan zu ihm, der Prophet, und bringt ihm ein Gleichnis, eine empörende Geschichte, bei der David aus der Haut fährt. Er ist so erschüttert davon, wie jemand so sein kann, und fordert den Tod desjenigen. Sein Kind des Todes, sagt er. Und da spricht Nathan zu ihm, ab Vers 7, du bist der Mann, du hast das gemacht. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und dazu die Weiber deines Herrn an deinen Busen. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und jenes hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Noch einen kleinen Sprung. Und David wird getroffen im Innersten. Überführt von den Worten des Herrn. Und er sprach David zu Nathan, ich habe mich gegen den Herrn versündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Der König David war nicht irgendwer, das ist uns klar. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, der Stammvater der Könige Israels, der, dem das Versprechen galt, dass sein Thron ewig Bestand haben würde, David war gewiss nicht irgendwer. Und wenn nun ein großer Mann Gottes fällt, wie dieser, ein bewährter Leiter der Gemeinde abirrt, ein Lehrer, ein Seelsorger, ein Hirte, auch eine bewährte Schwester, wie sehe ich diese Leute dann an? Und wie sieht Gott diese Leute an? Ich möchte euch jetzt warnen, dass jetzt irgendwelche Schubladen im Kopf aufgehen, nach dem Motto, ich würde sagen wollen, Liebe deckt alle Sünde zu. Oder macht nichts, Gott vergibt sowieso. Das meine ich nicht. Heinrich Heine hat mal gesagt, Gott muss mir vergeben, das ist sein Beruf. Das meine ich nicht. Es gibt überhaupt die Gefahr, dass bestimmt bei bestimmten Reizworten oder Themen, die vom Sprecher kommen, bestimmte Schubladen aufgehen, in der dann hineingestopft werden soll. Er ist ein Allversöhner, ein Calvinist, ein Mystiker, ein Charismatiker oder was weiß ich, nur weil ein bestimmter Gedanke auch nur erwähnt wird. Ich warne euch und uns davor, dass wir das nicht tun. Wir hören irgendeinen Satz, ah ja, alles klar, das ist das. Zurück zu David, der also nicht irgendwer war. Er hatte die Ehe gebrochen und einen Menschen ermordet. Er hätte nach dem Gesetz sterben müssen. Zweimal sogar. Einmal wegen Ehebruch und einmal wegen Mord. Und wer das gefordert hätte in der damaligen Zeit, der hätte sogar Recht gehabt. Nun war er als König natürlich ziemlich unangreifbar und keiner forderte es. Er hätte also so weitermachen können, hatte er ja auch schon. Und jetzt sehen wir, wie Gott ist. Davids Linie war ja nicht gefährdet, sein Haus stand vermeintlich fest. Und ich bin mir sicher, dass David seine Gebete verrichtete und sie auch ernst meinte. Aber da war eben diese schlimme Sache, die er ignorieren wollte und vielleicht schon verdrängt hatte, die Gott aber nicht ignorieren kann, will und wird. Er schickt den Propheten und der überführt den König mit seinen eigenen Worten. Und ich kenne das, nicht ganz so schlimm glücklicherweise, aber ich kenne das, wenn ich mit meinen Kindern zurechtweise, ich hätte fast schimpfen gesagt, aber natürlich schimpfe ich mit meinen Kindern auch, aber wenn ich mit meinen Kindern zurechtweise und sie machen irgendwas und sie hören nicht, und ich werfe ihnen das vor. Warum? Und während ich es sage, kommt es in mir, bist du denn eigentlich anders? Hörst du denn wenn in bestimmten Dingen immer wieder? Warum hörst du nicht auf Gott? Bist du anders? Du bist der Mann. Du bist das Kind, das nicht hört. Also steht den Propheten und er überführt ihn. Und Gott sagt zu ihm, warum tust du das? So wie ich zu meinen Kindern sage, warum tust du das? Ich habe dir alles gegeben, was dein Herz begehrt. Und ich hätte dir noch mehr gegeben. Ich bin nicht pleite. Da ist noch mehr, was du willst, wenn du gewollt hättest. Du hättest mich nur fragen müssen. Stattdessen hast du gesündigt und dir genommen, was dir nicht gehört. Und David bricht zusammen und wird gewisserweise arm im Geist, wie in der Bergpredigt, denn er erklärt seinen Bankrott, er kann nicht mehr. Und jetzt könnte man wohl sagen, jawohl, und jetzt verhaftet ihn den Kopf ab. Aber der Herr ist von Mitgefühl und Liebe bewegt. Er sieht die Regung im Herzen Davids, so wie der Vater die Regung des zweiten Sohnes sieht. So wie der Herr die Regung in deinem Herzen sieht. Und er ignoriert das nicht. Sein Mitgefühl und seine Liebe lassen die Gnade größer sein als die Schuld. Gottes Gnade ist größer als die Schuld dieser Welt. Er sagt, deine Buße, deine Umkehr, deine Umgeistung, dass du anerkennst, dass du falsch gehandelt hast. Das Leid, das du trägst, sehe ich. Und ich vergebe dir und setze dich wieder ein als Sohn und als Miterbe in meinem Haus, beziehungsweise setze dich wieder ein, lasse dich weiter König sein und meine Zusagen und meine Liebe gelten dir weiterhin. In der Bergpredigt sagt Jesus, seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Oder liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und Petrus kam einmal, war vielleicht eher rhetorisch gemeint, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der sich gegen mich versündigt hat? 7-mal? Das fand er wahrscheinlich schon viel. Und Jesus antwortete, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Oder anderswo 77-mal, also immer. Nicht nur eine begrenzte Anzahl, sondern immer. Ohne Ausnahme. Oder in der Geschichte mit dem Knecht, dem alles erlassen wird und der eine kleine Summe von dem anderen einfordern will, da sagt der König, hättest du nicht auch Erbarmen haben müssen, wie ich mit dir Erbarmen habe? Matthäus 18, können wir das lesen. Gott tut uns zuliebe. Und Gott ist eben, daran können wir sehen, nicht einer, der von uns mehr verlangt, als er selbst bereit wäre zu geben oder zu tun. Gott wird dir deine Schuld vergeben, wenn du ehrlich um Vergebung bittest. So wie der zweite Sohn, so wie der Zöllner, so wie König David. Und auch hier möge man mich nicht falsch verstehen, Sünde ist kein Spaß. Es geht nicht darum, ja, das muss mir halt leid tun, das ist alles in Ordnung. Ich kann nicht mit der Sünde spielen, ich darf nicht mit der Sünde spielen. Und ich denke, ich werde schon wieder davonkommen. So wie damals Simson mit seinen Haaren. Der sagte, naja, er hat ja auch gesagt, ich werde wieder davonkommen. So wie ich immer davon gekommen bin, aber er kam nicht davon. Da gab es einen zu spät. Die Konsequenzen meiner Sünde muss ich unter Umständen tragen. Das kann Zurechtweisung sein von den Geschwistern. Das kann auch der Verlust eines Amtes in der Gemeinde sein. Das kann sogar der Ausschluss aus der Gemeinde sein. Und auch in der Welt, aus der Welt heraus können Konsequenzen für meine Sünden erwachsen. Kündigung, Krankheit, Tod. All das zeigt uns, dass die Sünde kein Spaß ist und dass wir damit eben nicht spielen dürfen. Eben nicht. Das habe ich nicht gesagt. Mir geht es um den Bußfertigen. Und wie wir ihn betrachten und wie Gott ihn betrachtet. Und ob es da Unterschiede gibt. Wenn ich bußfertig bin, wenn ich es ehrlich meine, dann vergibt mir der Herr. Und so sollen mir auch die Geschwister vergeben. Wir wollen den Herrn loben, denn wo wir doch nichts haben, hat er alles. Das All kann ihn nicht fassen. Er neigt sich uns zu, noch bevor wir unsere Schuld erkennen. Jedem einzelnen Menschen, das könnt ihr nachlesen, so begegnet er jedem Menschen 2-3 Mal in seinem Leben. Da steht jedem, nicht einer gewissen Anzahl, 90% oder 99%, jedem. Und wenn wir wollen, anders als die Pharisäer der damaligen Zeit, werden wir seine Kinder sein. Und er erzieht uns als solche. Er bringt uns zurecht und vergibt uns auch dann, wenn wir fehlen. Er lässt uns nicht los. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen, nur wir können sie loslassen. Und selbst dann geht er uns noch nach. Er will uns für sich haben. Möge der Herr uns alle Zeit vor Augen führen, dass er die Umkehr des Sünders will und nicht sein Verderben. Lasst uns unsere Worte und Taten entsprechend wählen, damit wir einander gewinnen und überführen zu seinem und unserem Gewinn. Amen.